Ich heiße Martin Schmalhofer. Wie gesagt, bin ich gerade in der Elia Missionsschule. Davor war ich in München, bin da groß geworden und bin jetzt 29 Jahre alt. Und ja, 2018 bin ich in die Gemeinde gekommen und habe mich 2021 taufen lassen. Und jetzt bin ich auf der Elia Missionsschule. Und heute ist meine erste Predigt und ich darf mit euch sozusagen heute das erste Mal das Wort teilen. Das Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist Berufung, meiner Berufung nachfolgen. Und da habe ich zu Beginn ein Bild für euch. Das ist der Tempel oder sozusagen ein Bild, das ist aus Wikipedia. Und wenn man heute die aktuelle Zeit sich betrachtet, dann vor allem im Nahen Osten, dann sieht man, dass gerade die ganzen Augen auf Israel gerichtet sind. Nicht nur die Welt, sondern auch die Christen, die Evangelikalen in der Gemeinde. Moment, ich muss kurz eine. Genau, also man hört viele Predigten und viele Nachrichten davon, wie man schon über den dritten Tempel redet. Und auch letzte Woche hatten wir in Markus 13 das Thema gehabt, wo die Jünger aus dem Tempel kamen und gesagt haben, sie, was für Steine. Und für die Juden ist der Tempel das Herzstück der Religion und das ganze Zentrum sozusagen ihres Glaubens. Und ich möchte jetzt die Frage nachgehen, was hat das jetzt mit unserer Berufung zu tun und wieso wurde der Tempel zerstört? Bevor der Tempel zerstört wurde in Israel, gab es einen Markstein oder sozusagen einen Höhepunkt in dem Erlösungsplan, nämlich da gab es die Ende der Gnadenzeit für das Volk Israel. Das hat Daniel angekündigt, als er in der Gefangenschaft in Babylon war. Und das habe ich hier illustriert mal dargestellt. Der eine oder andere kennt diese Darstellung. Also ich habe es gesehen in meinem Taufunterricht. Und dort steht nämlich geschrieben, über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Und man sieht unten in der Abbildung, dass das Ende der 70 Jahrwochen 34 nach Christus geschehen ist. Und das war ein Höhepunkt in dem Erlösungsplan. Und in dieser Predigt oder in diesem Ereignis, was da geschehen ist, wird auch die Berufung erörtert, die Gott eigentlich für sein Volk hatte und die auch unsere Berufung ist. Und das möchte ich mit euch lesen, nämlich in Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte Kapitel 7. Wir sehen ein Kapitel davor, dass Stephanus von den Schriftgelehrten und auch von den Juden zum Hohen Rat gebracht wurde, mit der Beschuldigung, dass er gegen das Gesetz und gegen Mose geredet hat. Und wir lesen auch da, und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Das heißt, es war jetzt irgendwas Übernatürliches, was hier geschehen ist. Das heißt, Stephanus war jetzt erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt redet er in der Situation zu ihnen. Und wie gesagt, es war ein Höhepunkt in der Erlösungsplan, nämlich da endet die Gnadenzeit für das Volk. Und wie der Heilige Geist durch Stephanus diese Gnadenzeit versiegelt oder endet, ist mit der Geschichte oder der Erfahrung des Volkes. Und wir lesen in Vers 2, er beginnt jetzt seine Rede. Er aber sprach, ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Ich möchte jetzt nicht mit euch das alles lesen, aber er beginnt hier mit Abraham, führt weiter fort mit seinen Kindern, mit Mose und die Erfahrung, die in Ägypten war, in der Wüste. Und ich möchte mich mit euch jetzt halt ab Vers 46 lesen. Ich habe es auch vorne projiziert, für alle, die es lesen wollen. Und dort heißt es, dieser, hier spricht es über David, fand Gnade vor Gott und bat, ob er für den Gott Jakobs eine Wohnung finden dürfte. Salomo aber erbaute ihm ein Haus. Doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Und jetzt hat, merkt auf, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie euer Väter, so auch ihr. In Vers 51 wird eigentlich genau das betont, was eigentlich die Bestimmung des Tempels war. In dem Buch Leben Jesu oder Sieg der Liebe, in dem Kapitel, wo Jesus in seinem Tempel ist, lesen wir, der Tempel errichtet als Wohnstätte der göttlichen Gegenwart, sollte Israel und der ganzen Welt als Anschauungsunterricht dienen. Von Ewigkeit her war es die Absicht Gottes, dass jedes geschaffene Wesen, von glänzenden und heiligen Seraph bis zum Menschen, ein Tempel Gottes sein sollte, in dem der Schöpfer wohnt. Infolge der Sünde verlor der Mensch diese hohe Bestimmung. Das Innerste des Menschen durch das Böse verfinstert und entweiht, konnte die Herrlichkeit des Schöpfers nicht mehr offenbaren. Doch indem der Sohn Gottes die menschliche Natur annahm, wurde die ursprüngliche Absicht des Himmels erfüllt. Gott wohnt im Menschen und durch seine rettende Gnade wird das Innerste des Menschen wieder zu seinem Tempel. Es war Gottes Plan, dass der Tempel in Jerusalem ein ständiges Zeugnis für die hohe Bestimmung sein sollte, zu der jeder Mensch berufen ist. Aber die Juden hatten die Bedeutung des Gebäudes, auf das sie so stolz waren, nicht verstanden. Sie stellten sich nicht dem Geist Gottes als heiligen Tempel zur Verfügung. Die Tempelhöfe in Jerusalem, vom Lärm unheiliger Geschäfte erfüllt, waren ein treffendes Bild für ihre eigenen Herzenstempel, die durch sinnliche Begierden und böse Gedanken verunreinigt waren. Also für was diente der Tempel Gottes? Es war ein Anschauungsunterricht für Gottes Plan. Und die Juden haben diesen Plan nicht verstanden. Es war ein ständiges Zeugnis, was vor ihren Augen war, was eigentlich ihre eigene Berufung war, nämlich, dass sie sich selber als einen heiligen Tempel zur Verfügung stellen. Und das taten sie nicht, wie wir gelesen haben, wie Stephanus hier betont, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Sie haben es nicht verstanden. Und wie sie endgültig den Plan verworfen haben, lesen wir, doch indem der Sohn Gottes die menschliche Natur annahm, wurde die ursprüngliche Absicht des Himmels erfüllt. Als Jesus nun kam, hat er die Absicht, die Gott ursprünglich hatte, in seinem Leben offenbart. Also er war ein Abbild des Tempels. Wir lesen es auch in der Schrift, zum Beispiel in Johannes 1, wo geschrieben steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und das Wort wohnte im Urtext kann man auch als zeltete beschrieben. Genau wie Mose das Zelt machte in der Wüste. Da kommt das Bild. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ein Kapitel darauf lesen wir, wo Jesus im Tempel war. Da spricht er zu den Juden, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, in 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Kannst du mir kurz Wasser bringen? Danke. Als so mit Jesus kam und Gottes Plan offenbart hatte und sie Jesus verworfen haben, da haben sie sozusagen, ja, Gottes Plan verworfen. Und die Gnadenzeit für die Juden ist somit zu Ende, als Volk zu Ende gegangen. Sie haben Gottes Plan nicht verstanden. Und der Plan ging nur mit zu den Heiden über. Auch für die Juden, aber als Volk haben sie nicht mehr die Aufgabe oder die Mission bekommen, die Absicht oder den Plan Gottes zu verkünden. Und wir haben hier zwei Verse, wo Paulus zu der Gemeinde in Korinther spricht: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Oder an einer anderen Stelle schreibt er: Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat: Ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln. Und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Und er zitiert hier eine Stelle vom Alten Testament und ja, verknüpft sie eigentlich mit dem Plan Gottes, dass eigentlich wir als Menschen ein Tempel Gottes sein sollten. Und ja, mein Gedanke jetzt hat, und die Frage auch an euch, wenn die Juden jetzt hat ständig Gottes Plan vor Augen hatten, aber es nicht verstanden haben, wie es mit uns. Nur als Jesus kam und wenn wir es mal uns Jesus betrachten, verstehen wir, was eigentlich Gottes Plan mit uns persönlich ist. Und Jesus dient sozusagen als unser Anschauungsunterricht. Wir lesen hier in zwei Schriftstellen, einmal über das Evangelium, zweimal über das Evangelium. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, also man kann es nicht sehen, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das heißt, hier betont er, dass das Evangelium wo gesehen wird? In Christus. Das heißt, wenn wir Christus beschauen, wissen wir, was das Evangelium ist, die frohe Botschaft. Und wenn man sich den Kontext dieser Stelle anschaut, der Gedanke ist nämlich ein Gedanke, den er vorführt, nämlich im Kapitel davor schreibt, nämlich über die zwei Bunde. Einmal der Bund des Geistes und einmal der Bund des Buchstabens. Und er benutzt das Alte Testament oder den Alten Bund, da benutzt er einen Vergleich, nämlich wie Mose die Decke vor den Augen hatte, als er mit dem Volk redete. Er bekam die 10 Gebote und redete mit dem Volk, aber er hat sich verhüllt. Wir können das mal kurz aufschlagen. 2. Korinther 3. Also zu Beginn redet er über die zwei Bunde, wie gesagt. Wir lesen es in Vers 3, nämlich dem Dienst der Tinte, also des lebendigen Geistes oder des Tafels. Und im Vers 6 führt er es fort mit dem Bund des Geistes oder Bund des Buchstabens. Und wenn wir ab Vers 15, Entschuldigung, ab Vers 12 dann lesen, da beginnt er dieses Bild zu beschreiben, nämlich: Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte. Und dieses Decke, das möchte ich, dass ihr das mal im Hinterkopf behaltet, weil das ist genau der Gedanke, den er dann in Kapitel 4 weiterführt. Den die Kinder Israels nicht auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt die Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir unverhüllt im Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden wir verwandelt in demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und jetzt darf man sich nicht verwirren mit der Kapiteleinteilung, also das ist jetzt der Gedanke, den er vorführt, nämlich, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen. Und hier spricht er jetzt halt von den Juden, die nicht glaubten. Denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtete, welcher Gottes Ebenbild ist. Und Paulus führt es dann auch vor, ab Vers 6, Kapitel 4, denn Gott, der den Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und Vers 7, wir haben aber diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und dieses Wort irdische Gefäße ist wieder das Bild, also ist in ihm, also der Tempel. Also es geht wieder hier genau um das Evangelium, das Jesus verkündet hat, Gottes Plan, dass der Gott im Mensch wohnt. Und ein anderer Vers in dem im Brief der Thessalonicher schreibt Paulus, wir aber sind es schuldig, alle Zeit für euch zu danken vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium. Was ist es? Damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Also das, was Jesus in sein Leben offenbart hat, schenkt uns Gott. Und das ist auch eine interessante Schriftstelle, weil davor schreibt Paulus nämlich zu der Liebe zur Wahrheit. Er beschreibt ja auch zwei Menschengruppen. Wir, und dann erläutert er, das sind wir, die wir glauben an die Wahrheit, wozu er uns berufen hat durch das Evangelium. Und die andere Gruppe sind die, die die Liebe zur Wahrheit nicht haben, nämlich die in der Ungerechtigkeit oder in der Gesetzlosigkeit verharren. Die lassen sich nicht retten. Und er schreibt hier, die Wahrheit ist das Evangelium, wozu Gott uns berufen hat, nämlich damit wir Jesus seine Herrlichkeit erlangen. Und so möchte ich mit euch Jesus betrachten. Es heißt ja auch im Römerkapitel über das Evangelium, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wir lesen überall in der Schrift, dass Jesus der Gerechte ist. Und wie hat Jesus gelebt auf Erden? Aus Glauben hat er gelebt. Und so möchte ich Jesus sein Glaubensleben mit euch mal betrachten und auch Prinzipien herausnehmen, die wir auch übernehmen können und darüber lernen können. Einmal, wir haben es vorhin auch schon gehört, Jesus hat nicht aus sich selbst herausgelebt. In Johannes 5 steht zum Beispiel, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er dem Vater tun sieht. Denn was der Vater tut, das tut gleichweise auch der Sohn. Und er sagt ein paar Kapitel weiter, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Das heißt, alles, was Jesus auf Erden getan hat, hat er nicht aus sich selbst heraus getan. Jesus ist ein vollkommenes Vorbild für uns und ein Anschauungsunterricht, wo Gottes Plan sichtbar wird, wozu er uns beruft. Und wie konnte Jesus nur die Verbindung ständig mit seinem Vater erhalten? Und dann habe ich drei Prinzipien, die wir auch im Heiligen sehen. Nämlich im Heiligtum sehen wir drei Möbelstücke. Und jeder von euch, der das Heiligtum schon studiert hat, der weiß, dass diese Möbelstücke auch ein sinnbildliches oder geistliches Verständnis haben. Nämlich einmal der Schaubrottisch, das für das Wort steht. Und da habe ich eine Erfahrung mit euch, die Jesus hatte, nämlich in der Wüste. Ja. Wir haben das gestern Abend schon in der Andacht besprochen, zufällig. Ja, was ist dort passiert? Jesus wurde mit dem Heiligen Geist, also der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Und da lesen wir nun in Matthäus 4, und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und wir alle glauben, dass Jesus vollkommen Mensch war. Also Jesus lebte auch vollkommen durch Gottes Wort. Und wie hat nun Satan Jesus verführt? Er hat ihn versucht, seine Sohnschaft zu misstrauen. Und Jesus hat ihm entgegengesetzt mit Gottes Wort. Denn wir wissen, was davor geschehen ist. Bevor er in die Wüste kam, war ja die Taufe, wo Gott zu ihm ganz persönlich gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann wurde er in die Wüste geführt. Und Jesus hat sich allein auf dieses Wort verlassen. Er hat sich nicht auf seine Gefühle oder auf die Umstände verlassen, sondern seine Abhängigkeit war das Wort Gottes. Und wir können daraus sehr viel lernen. Wir alle haben mal so eine Wüstenerfahrung oder eine Wüstenerlebnis, wo wir ja Sachen durchmachen, wo uns der Teufel dann auch versucht zu versuchen. Und interessant ist ja, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste geführt hat. Das heißt, wenn wir durch diese Erfahrungen durchgehen, dann heißt es nicht gleich, dass wir Gott fremd sind, sondern es heißt auch, dass Gott uns prüfen möchte. Denn wir lesen auch im Alten Testament, dass der Grund, warum Gott die Menschen, also die Juden, in die Wüste geführt hat, da lesen wir, dass er ihre Herzen prüfen wollte, was in ihnen ist. Ich weiß nicht, wo die Schriftstelle ist, aber ich weiß, dass da geschrieben steht. Das ist der Grund, was er aufführt, warum er sie in die Wüste geführt hat. Und Gott möchte auch zeigen, dass was wir in uns haben, ob wir noch auf uns selbst schauen oder ob wir noch an uns selbst klammern oder ob wir Gott uns ganz vollkommen als einen Tempel übergeben und hingeben. Es heißt im Psalm 119, Vers 11, dein Wort habe ich in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Und das ist eine Verheißung, die können wir alle in Anspruch nehmen. Dann ein anderes Möbeljahrstück war das Räucheraltar, was ein Sinnbild ist für das Gebet. Es heißt hier im dem Buch Gute Nachricht für alle oder das heißt auch, glaube ich, auch Wirken der Apostel, eine andere Ausgabe. Dem gottgeweihten Mitarbeiter Christi ist es ein wunderbarer Trost zu wissen, dass auch Christus während seines Ehrenlebens seinen Vater täglich neu um die benötigte Gnade bat. Durch diese Verbindung mit Gott war es ihm möglich, andere zu stärken und zu segnen. Seht, wie der Heiland sich im Gebet vor seinem Vater beugt. Obwohl er Gottes Sohn ist, stärkt er seinen Glauben im Gebet. Aus der Gemeinschaft mit dem Himmel schöpft er die Kraft, dem Bösen zu widerstehen und den Bedürfnissen seiner Mitmenschen zu dienen. Als unser älterer Bruder kennt er die Bedürfnisse aller derer, die ihm dennoch dienen möchten, obwohl sie durch Schwachheit belastet sind und in einer Welt von Sünde und Versuchung leben. Er weiß, dass die Boten, die er als fähig anerkennt und aussenden möchte, eigentlich schwach, irrende Menschen sind. Aber allen, die sich ganz in seinem Dienst stellen, verspricht er göttliche Hilfe. Sein eigenes Beispiel ist die Garantie, dass ernstes und ausdauerndes Bitten zu Gott im Glauben dazu verhilft, dass der Heilige Geist dem Menschen im Kampf gegen die Sünde beisteht. Einem Glauben, der zu völliger Abhängigkeit von Gott und zur vorbehaltlosen Hingabe an sein Werk führt. Wer von euch hat schon mal die Stelle gelesen? Noch nicht? Also es ist sehr wertvoll, ja. Sehen wir also auch, dass Jesus im Gebet die Kraft erhalten hat, gegen das Böse, wir lesen, dem Bösen zu widerstehen und auch anderen zu segnen. Also er tat nichts aus sich selber und die Verbindung mit seinem Vater hat er auch durch das Gebet erhalten. Ich habe hier noch ein Zitat aus dem Bilder vom Reich Gottes. Da heißt es, Christus empfing ständig von seinem Vater Gaben, um davon an uns weitergeben zu können. Das heißt, die Gaben waren nicht von ihm selbst. Und das Wort, das ihr hört, sagt er, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. So wie der Menschen so nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Er dachte nicht an sich selbst, sondern lebte und betete für andere. Nach Stunden engster Gemeinschaft mit Gott ging er jeden Morgen hinaus, um dem Menschen das Licht des Himmels zu bringen. Täglich wurde er neu mit dem Heiligen Geist getauft. Das heißt, Jesus hat sein Leben täglich dem Vater übergeben. Und da sieht man auch wieder die vollkommene Abhängigkeit und ein vollkommenes Vorbild für uns, wie wir Jesus nachfolgen sollten, nämlich eine tägliche Übergabe. Wir sollten uns täglich Gott als einen Tempel zu seiner Ehre hingeben. Und wir haben auch den Leuchter. Den versehen will ich jetzt als die ständige Gegenwart Gottes zu haben. Und wir haben auch vorhin darüber geredet, wo berichtet wird, wenn Jesus jetzt hier wäre, was würden wir machen. Und Jesus hat ja verheißen, ich bin alle Zeit bei euch bis ans Ende der Welt. Und die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir jeden Tag, dass Jesus mit uns ist und uns hilft und ja, uns beisteht? Also die Prinzipien, die Jesus in sein Glaubensleben angewandt hat, sind wertvolle Mittel, also und ein tolles Anschauungslicht für uns, ja. Jesus offenbart den Plan Gottes. Er war ja das Anschauungsunterricht für uns persönlich. Wir haben heute keinen Tempel, obwohl die Christen heute versuchen, ganz halt auf den Tempel zu schauen. Aber das ist nicht Gottes Absicht. Wir sollen auf Jesus schauen und der Fokus sollte auf ihn sein. Und warum haben wir nun so einen Mangel an Glauben und warum haben wir nicht so ein Glaubensleben, wie Jesus das hatte? Und Jesus spricht ganz persönlich zu uns heute als Gemeinde und aber auch zu jedem persönlich zu uns. Nämlich im Buch Offenbarung. Das können wir mal zusammen aufschlagen. Im Buch Offenbarung, Kapitel 3, da geht es um die sieben Gemeinden. Und die sieben Gemeinden versinnbildlichen die verschiedenen Gemeinden in der Periode des Heilsplans. Und zu jeder Gemeinde spricht Jesus ganz persönlich. Und am Ende der Gemeinde Laodicea, die Bedeutung ist, dass sie ja gerichtet werden, spricht er, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das heißt, wo steht Jesus? Richtig. Er ist nicht drinnen. Und dann wundern wir uns, warum unser Glaubensleben so ist. Denn Jesus, sein Glaubensleben war ja, dass der Vater in ihm wohnte. Und jetzt steht er draußen. Und warum steht er draußen? Wir lesen das auch davor. Nämlich, Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Das heißt, hier ist ein geteiltes Herz. Und ich glaube, die Bedeutung ist auch, dass viele auch nicht verstehen, was eigentlich Gottes Plan ist. Oder das Evangelium nicht verstehen oder ein falsches Evangelium gehört haben. Wenn Jesus das Evangelium verkörpert hat, dann sollten wir daran glauben, dass auch Gott es in uns tun kann. Dieses Leben, das Jesus gelebt hat, der vollkommenen Abhängigkeit in Gott, dass es auch in uns bewirken kann. Denn sie sagen, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch, er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Ja, wenn wir uns mal gedenken, die Juden, die haben sich ja sehr ergötzt an den Tempel. Das war ja ihr Reichtum. Da gibt es auch eine Stelle in Jeremia, bevor der erste Tempel zerstört wurde, da kam Jeremia und da sagt Gott zu Jeremia, verlasst euch nicht auf trügerische Worte, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn. Aber sie hatten keine Ahnung, was eigentlich der Tempel jetzt halt veranschaulichte, nämlich dass er eigentlich ihr eigenes Herz oder die eigene Berufung veranschaulichte. Und so kann es auch uns passieren, dass wir auch sagen, Christus, Christus, Herr, Herr, aber wir verstehen gar nicht, was er eigentlich machen möchte mit uns. Und er steht die ganze Zeit vor der Tür und klopft an und wir gehen in die Gemeinde, leben ein anscheinendes Glaubensleben im Fleisch und wissen eigentlich gar nicht, was Gottes Berufung jetzt mit uns ist. Es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, werden sie den Glauben haben am Ende. Und der Glaube ist der Glaube Jesu. Wir lesen es auch in Offenbarung 14. In Offenbarung 14, Offenbarung 14, Vers 12. Und ich glaube, wir alle haben den Vers schon mehrmals gehört. Hier ist der Stand auf der Aushand der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Und hier ist die Übersetzung je nach je. In der King James steht zum Beispiel geschrieben, der Glauben Jesu. Also es ist der Glaube, den Jesu hatte, die nicht den Mahlzeichen des Tieres nachfolgen, sondern ja, die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu besitzen. Denn nur dadurch kann man die Gebote Gottes halten, wenn man den Glauben Jesu hat. Nämlich der Glauben, dass der Vater einen ständig eigentlich die Gaben und die Mittel gibt und einen ständig die Kraft gibt, dem Bösen zu widerstehen. Nun, was ist unsere Aufgabe? Oder was sollten wir jetzt bedenken? Ich möchte mit euch weiterlesen im Der Sieg der Liebe, Kapitel 16. Dort heißt es, durch die Säuberung des Tempels von weltlichen Käufern und Händlern kündigte Jesus seine Mission an. Das menschliche Herz vom Schmutz der Sünde zu reinigen. Das war die Mission des Messias. Kein anderer sollte jetzt nicht ein Königreich aufrichten, sondern er wollte ein Königreich im Herzen aufrichten. Von den irdischen Wünschen, den selbstsüchtigen Begierden und den schlechten Gewohnheiten. Bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Wer wird aber an den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Kein Mensch kann sich aus eigener Kraft von allem Bösen trennen, das sich in seinen Innersten eingenistet hat. Nur Christus vermag, den Tempel der Seele zu reinigen. Aber er will sich den Zutritt nicht erzwingen. Er dringt nicht in das Herz ein wie damals in den Tempel, sondern er sagt: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen. Er will nicht nur für einen Tag kommen, denn er sagt, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und sie sollen mein Volk sein. Er wird unsere Schuld unter die Füße treten und all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Seine Gegenwart will das Innerste eines Menschen reinigen und heiligen, damit er ein heiliger Tempel und eine Wohnung Gottes im Geist sein kann. Amen. Das ist der Plan Gottes. Das ist seine Berufung. Und die Frage ist, haben wir den Glauben? Haben wir den Glauben, dass das, was Jesus offenbart hat in seinem Leben, dass es auch in uns geschehen kann? Denn was ist der Glaube Jesu? Da habe ich noch ein letztes Zitat von für euch in Selected Messages, Book 3, also Book 3. Das ist jetzt aus dem Englischen, das gibt es im Deutschen nicht. Ich habe es übersetzt. Der Glaube Jesu, man spricht davon, versteht ihn aber nicht. Was macht den Glauben Jesu aus, der zur Botschaft der dritten Engels gehört? Jesu wurde unser Sündenträger, damit er unsere sündenvergebende Erlöser werden konnte. Er wurde so behandelt, wie wir es verdienen. Er kam in unserer Welt und nahm unsere Sünden auf sich, damit wir seine Gerechtigkeit annehmen konnten. Und der Glaube an die Fähigkeit Christi, uns reichlich und vollständig und ganz zu retten, ist der Glaube Jesu. Also ist nicht nur halb, sondern ganz zu retten. Das ist der Glaube Jesu, den am Ende der Zeit die Heiligen haben werden. Amen.
Was ein Geschenk Gottes ist.